Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute geht es um die Generation Y, Alltagsrassismus, Medien und ganz viel Geld. So eine Mischung können nur diese Gäste zustande bringen. Leon Windscheid hätte mal in Geld schwimmen können, hat sich aber für ein altes Schiff entschieden. Als Doktor der Psychologie kennt er sich aus mit Schweinen und Elektroschockern. Für was er sich schämt und wie gut seine Schwiegersohnqualitäten sind, wir sind gespannt. Mit dabei ist auch die selbsternannte Quadro-Milf Jasmina Kuhnke. Alle ihre Wünsche würden sich mit einer Kinderbetreuung im Techno-Club erfüllen. Bis es soweit ist, lauschen wir ihren Gags, vor denen selbst große Comedians in die Knie gehen. Weiterer Gast, Hubertus Koch. Der Haudrauf-Journalist schleppt seine Kamera durch Kriegsgebiete genauso wie durch Ballermanns-Saufspots. Unterhaltung ja, aber laut und unbequem.
Herzlich willkommen zu Zart am Limit. Damit wir uns jetzt besser alle näher kennenlernen, haben wir ein kleines Spielchen vorbereitet. Es heißt entweder oder. Und zwar, es gibt zwei Behauptungen über euch. Eine von denen stimmt und eine ist geflunkert. Und die anderen müssen raten. Ihr habt da so wunderschöne Kellen mit A und B. Okay. Welche denn zutrifft, ja? Also ich fange mal an mit Hubi. A. Ich bin ein zertifizierter Sandwich-Artist und kann dir auswendig jedes Subway-Sandwich belegen. Oder B. Ich habe in meiner Wahlheimat Bremen einen Verkleidungswettbewerb der Stadtmusikanten als Hahn gewonnen.
Also ihr denkt, das stimmt?
Ja.
Ihr denkt, das mit dem Hahn stimmt?
Ja. So wie du redest.
Naja, also wenn ich mir so das hier vorne mit Gel...
Ja, es ehrt mich ja, dass ihr mich für so verrückt und ausgeflippt haltet, aber nee.
Du bist also der Sandwich-Man.
Ich kann super Sandwiches machen, das sag ich.
Oh, Scheiße. Also, Alles. Hahn oder Sandwich, gell?
Ist aber auch schon eine Weile her, ne?
Beziehungsweise dann Hahn oder Truthahn auf dem Brot, ne?
Ja,
okay,
genau.
Gut, der war schlecht. Ja, die Geldschreiberin ist schon so, oh Gott.
Nee, ist okay.
Laura, lass es bitte. Okay, Jasmina, über dich. A, ich war auf 27 Konzerten von David Hasselhoff. Oder B, ich habe mein Geld mit Leichtathletik verdient und bin die 800 Meter unter 2 Minuten 19 gelaufen.
Ich weiß nicht genau, wie schnell muss man 800 Meter laufen. Ich sag B, du siehst ganz sportlich aus.
Rassisten.
Warum?
Es ist B.
Es ist echt B?
Ja, ey.
So, jetzt nach Leon. A. Ich habe mir mein Studium mit dem Zeichnen von erotischen Comics finanziert. Oder B, ich bin schon unversehrt 21 Meter in die Tiefe gesprungen.
Sind das die Comics?
Ja.
Muss ich auflösen selber?
Du kannst selber auflösen.
Also, ich habe keine Comics gemalt und schon gar keine Rutschen.
Schade.
Ja, aber schön, danke, dass du mir das zutraust.
Du siehst einfach super sexy aus. Oder es ist das Geld,
was
aber sexy
so Leute, macht. Die Pornos machen, sind doch nicht sexy. Was hast du für Vorstellungen? Ich denke immer so, nee, das ist, glaube ich nicht.
Du bist auf jeden Fall vielleicht für manche sexy, denn du bist Millionär.
Gewesen. Ex.
Ach, du hast schon alles durchgebracht.
Ballert. Links weg. Ging ganz schnell.
Das klingt ja gut. Mit ehrlicher Arbeit kann man heute eh nicht mehr richtig Geld verdienen. Siehe Carsten Maschmeyer. Was hast du dir denn von dieser Million, was hast du als erstes gemacht?
Also erstmal muss man wissen, dass das ganz schnell vorbei ist und dann wirst du da ratzfatz auf diesem Parkplatz vor das RTL-Studio buxiert, die karren den Jauch raus, kriegst zwei Abschminktücher ins Gesicht und 150 Euro Fahrtkostenerstattung, aber keine Million. Und ich habe es auch mir nicht gedacht, aber klingt jetzt nach einem Luxusproblem, aber mit dieser Idee klarzukommen, Millionär zu sein ohne Million, das ist erstmal ziemlich krass, weil du hast diese 150 Euro sind 350 Euro Scheine. Dann bin ich mit meinen Eltern nach Hause zu denen gefahren, nach Solingen, und das war Dienstagabend 12:30 und dann als Millionär mit 150 Euro mal so richtig auf die Kacke, und das geht nicht, weil alles zu hat, außer McDonald's am Hauptbahnhof Solingen. Und da haben wir dann mit 150 Euro so richtig Millionär-Style-mäßig unfassbar viel ekelhaften Scheiß gefressen. Und danach halt mit sehr schlecht.
Sounds amazing.
Ja.
The glamorous life of a millionaire. Aber du hast dann dein Geld in ein ich sag mal, in ein Partyschiff investiert.
Genau, ich hatte das ja auch versprochen, so ein Schiff zu kaufen. Und das war natürlich wunderbar mit dem ganzen medialen Interesse. Aber es kam letztens ein Gast, sehr besoffen auf dem Schiff zu mir und fragte, wir haben es nach Jauch benannt, MS Günther. Er fragte mich dann, ja, Leon, ist ein schönes Schiff, aber warum hat es so einen beschissenen Namen? Und dann dachte ich, okay, dann ist es jetzt mittlerweile so, dass die Jauchnummer durch sind. Die Leute kommen auch ohne Jauch und das hat mich ja sehr gefreut.
Ray Kranitzky hat mal gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber ich weine lieber im Taxi als im Bus. Hat das Geld dich glücklich gemacht? Macht Geld glücklich?
Also tatsächlich gibt es da Untersuchungen, die sagen ganz klar, jein. Es geht bis zum gewissen Level, so bei ungefähr 70.000 Euro flacht das zumindest mal extrem ab. Das geht zwar noch ein bisschen weiter, aber erstmal ist dann eigentlich Schluss. Und das hat mich sehr befreit vom Stress, eine zweite Million zu besorgen. Aber es lässt ja die Frage offen, wie muss ich die Kohle ausgeben bis zu diesem Knick in der Kurve. Und da ist die Psychologie ganz eindeutig, dass man nämlich Dinge kaufen muss, die Erlebnisse darstellen. Also keine materiellen Sachen, wie jetzt irgendwie ein Teppich, mit dem kann keiner was erleben, außer Aladdin, sondern dass du Erlebnisse kaufst, wie zum Beispiel eine besondere Reise oder Abenteuer. Und dieses Schiff ist zwar einerseits ein Ding, aber das ist ein Jahr älter als die Titanic, also von 1910. Und wenn du da fertig bist, vorne mit Streichen, kannst du hinten wieder anfangen. Das ist also ein echtes Abenteuer. Und deswegen ist das permanentes Erlebnis, das
Hast
Teil.
Hast du dir schon Glück gekauft?
So gesehen schon.
Ja.
Doch.
Habt ihr.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen?
Ja, gerne.
Wurde mir gesagt, man darf auch mal reinquatschen.
Wer hat dir das denn so gesagt?
Weil irgendeiner in der Redaktion. Aber sag mal, wenn man da so eine Million auf einmal hat, kommen da nicht auf einmal auch super viele Leute, die sagen, ey, hast du mal, kannst du mal.
Ja, aber es kommen nur Fremde. Alle denken, was melden sich irgendwelche Ex-Freundinnen oder irgendwelche Leute aus dem Freundeskreis. Es kommen nur Fremde. Absurdeste Vorschlag, weil irgendwie, Leon, ich habe das Lottosystem geknackt, ich brauche jede Woche 60.000 Euro, dann machen wir die ganze Branche platt. Und dann irgendwie so Kontodaten direkt. Und ich dachte, Alter, okay, da antwortest du einfach nicht drauf. Aber so Schwachsinn kommt.
Leon, ja. Du bist Psychologe. Ja.
Mega Überleitung.
Kannst du mir helfen? Nein, was sind die größten Macken, die Leute heute haben?
Ich bin immer ganz vorsichtig, damit direkt auf andere überzugehen, aber ich gucke mich selber am liebsten an. Und da stelle ich fest, dass ich sehr, sehr große Schwierigkeiten damit habe, so bestimmte Sachen anzugehen, die ich machen soll, aber nicht machen will. Und das immer wieder. Also zum Beispiel erstmal morgens aufstehen pünktlich, dann Fenster mal wieder putzen, joggen gehen, Diät, Bachelorarbeit schreiben, also ein ganz großes Ding, was ich machen sollte, aber nicht wollte. Und das, was ich ganz besonders fies finde, ist, das habe ich dann gemerkt, ist, dass da so Hierarchien entstehen. Also als ich die Bachelorarbeit schreiben sollte, habe ich plötzlich angefangen, Fenster zu putzen. Weil du willst ja irgendwas machen, um dich zu beruhigen. Du fängst an, den größten Scheiß. Ich habe letztes Mal, als ich irgendwie wieder sowas machen sollte, meinen Adobe Flash Player freiwillig abgedatet. Machte überhaupt keinen Sinn und es kommt immer diese Meldung, ich saß am Computer, sollte irgendwas Nerviges machen, dachte ich, nee, den update ich jetzt erstmal.
Lieber ein Update.
Ja, lieber erstmal ein Update.
Das sagt schon ein, ich habe glaube ich auch, als ich mein Staatsexamen geschrieben habe, habe ich wirklich meinen Kleiderschrank nach Farben sortiert.
Ja, genau.
Also ich würde gar nicht auf so eine Idee, aber man prokrastiniert oder man tut alles, um nicht das zu tun, was man eigentlich tun soll,
oder? Und die Leute haben übrigens ein ganz falsches Verständnis davon, wo das herkommt. Denn in der Psychologie sagt man, dass jeder mal mindestens zwei Selbsts hat. Im Duden gibt es überhaupt kein Plural für Selbst, aber tatsächlich ist das so. Und in jedem Kopf gibt es also ein Selbst im Hier und Jetzt, so in diesem Moment, und ein Future-Selbst in der Zukunft. Und zwischen diesen beiden herrscht Krieg. Also das Future-Selbst wird gerne mit so ein paar Speckröllchen weniger im Sommer auf Mallorca am Strand sitzen für Instagram. Und hier und jetzt selbst lacht sich kaputt, wenn auf so einer Rittersport steht, wieder verschließbar. Und dann dachte ich, das kennst du. Und ich dachte Zeit meines Lebens, ich muss die beiden zusammenbringen. Also ich muss irgendwie Frieden schließen zwischen den beiden. Das ist Schwachsinn. Man braucht, wenn man diese sollen, aber nicht wollen Aufgaben angehen möchte, wenn man das machen will, was das Zukunft selbst in Wirklichkeit für einen vorsieht, dann braucht man eine alte Tugend zurück, die Geduld heißt. Man kennt ja diesen sprichwörtlichen Geduldsfaden. Mhm. Und das Sprichwort kommt nicht von irgendwo. Das muss man sich so vorstellen, dass man tatsächlich wieder eine Verbindung schaffen muss zwischen dem Hier- und Jetzt-Moment, der immer so das Impulshafte hat, der immer auf alles draufspringt, der eine Tüte Chips aufmacht, denke ich, also ein Chip, esse die ganze Tüte leer, und diesem Zukunft selbst. Und da hilft eben Geduld bei. Und da gibt es einen ganz, ganz, ganz fantastischen Trick aus der Sozialpsychologie. Mhm. Ich hatte eben gesagt, dass ich mit dem Aufstehen Schwierigkeiten habe, und es gibt den Wecker Snooze and Lose. Und wer Englisch ungefähr spricht, der kann vielleicht schon vermuten, worum es geht. Snooze and Lose ist also ein Wecker, der verbindet sich über WLAN mit deinem Online-Banking. Und jedes Mal, wenn du morgens die Schlummertaste drückst, geht ein vorher eingestellter Geldbetrag von deinem Konto an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl. Gut. Das ist der Hammer, das Teil.
Das ist
Wer ist so broke? Und das ist dann im Prinzip der Trick, den du brauchst.
Ich bin verschuldet wegen Snooze and Lose.
Das ist auch tief.
Sorry, Kinder, es gibt kein Frühstück. Mama,
es geht. Aber du schlägst ja Langeweile vor. Du sagst ja, die Menschen sollen sich wieder langweilen. Warum?
wir rennen immer der Technologie und Zukunft hinterher. Ich habe also Kumpels, die haben dann irgendwie auf einem Tablet so eine Entschleunigungs-App, die denen erklärt, wie sie atmen, und dann können sie parallel auf dem Handy Yoga-Tutorials gucken, um mal richtig runterzukommen. Und das ist also dieser Zeitgeist, der mich fertig macht, wo ich denke, hey, anstatt immer der Zukunft hinterherrennen und versuchen, sich da irgendwie noch effizienter runterzubringen, mal einen Schritt zurückzumachen. Ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft unserer Hirne in der Vergangenheit liegt. Wir müssen uns auf diese 300.000 Jahre Menschsein wieder besinnen und zurück zu Gefühlen und Wirkweisen, die irgendwie schon immer da waren, denen wir aber heute keinen Platz mehr lassen. Geduld ist sowas, ne? Ich lebe in einer total hektischen Welt, und Langeweile ist für mich so ein mega Thema, weil ich das Gefühl habe, als ich in den 90ern Kind war, hatte ich permanent Langeweile. Das war überhaupt nicht schlimm. Irgendwie warten auf dem Bus Langeweile. Ja. Ich bin mit dem Bus zur Videothek gefahren, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, am nächsten Tag wieder, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Wenn, ja, wenn, heute so eine Netflix-Serie buffert, dann raste ich aus. Ja, dann
wenn man denkt, so, warum muss ich jetzt 3 Minuten auf die Serie warten? Ja. Was man früher gewartet hat und zur Videothek komplett. Und so.
Das ist mir die wichtigste Botschaft, eigentlich auch im Programm. Nichts passiert in unserem Kopf ohne Grund. Auch wenn uns das nicht gefällt, Angststörungen sind auch so ein großes Thema. Angst wird heute ganz viel verteufelt, aber Angst ist ein unglaublich wertvolles Gefühl, weil Angst Menschen antreibt. Angst führt zu Veränderungen. Und Langeweile hat genau wie Angst auch eine Funktion. Also nichts in unserem Kopf ist da, ohne dass es uns was sagen möchte. Und Langeweile können aber immer weniger Menschen aushalten. So, ne? Während ich
weil man sich selbst aber auch nicht erträgt. Ne?
Du schaffst das nicht, mit dir alleine zu sein. Bei dieser Langeweile gibt's eine unglaublich schöne Studie, so ein Experiment, was gemacht wurde, was halt zeigt, dass das immer weniger Leute ertragen können. Da steht sich ein Professor hin im weißen Kittel mit so einem dicken Packen Papier und bestellt sich Studenten, die müssen dann unterschreiben, dass sie an dieser Studie teilnehmen. Als sie damit fertig sind, fängt er plötzlich an, denen mit so einem Stromschocker so extrem unangenehme Elektroschocks zu verpassen. Die tun so weh, dass die meisten dieser Studenten sagen, nach kurzer Zeit, hör mal, ich zahle lieber Kohle, als ich weitere Schocks bekomme. Und das ist der erste Teil, dann werden die irgendwie nach Hause geschickt oder kriegen eine Pause und müssen aber wiederkommen, haben die auch unterschrieben. Und dann steht wieder der Professor da und sagt, so Leute, keine Folter dieses Mal. Alles, was du machen musst, ist alleine für 15 Minuten dich in diesen Raum an einen komplett leeren Tisch zu setzen. Und der erste Student geht rein, setzt sich an den Tisch und stellt fest, der Professor hat gelogen. Der Raum ist nicht komplett leer. Was liegt funkelnd auf dem Tisch?
Smartphone.
Nein, kein Smartphone, das Stromschockgerät. Und jetzt fangen plötzlich 25% der Frauen und 60% der Typen an, sich selber zu schocken. Ein Mann schockt sich in der Studie 195 Mal in 15 Minuten.
Lieber Schmerzen als Langeweile.
Alles lieber krass. Als Langeweile. Und das ist halt ganz gefährlich, weil Langeweile hat eine Funktion, die möchte uns eine Richtung vorgeben. Wenn wir auf dem Holzweg sind, müssen wir was anderes machen.
Um mal zu testen, ob wir auf dem Holzweg sind, auch für zu Hause, wir machen jetzt ein Spiel. Alle können mitmachen, ihr bitte auch, unbedingt, Hubi und Jasmina. Du kennst es schon, deswegen kannst du nicht mitspielen. Nehmt ein Blatt Papier und zeichnet ein Schwein. Jetzt. Zeichnet ein Schwein. Die Veganer können einfach auch Tofu
schnell,
malen.
Ne? Auf schnell. Ja?
Bitte.
Oh Gott, das ist schon
furchtbar. Schnell, schnell, schnell.
Ja, was haben
Schwein? Das Schwein ist nämlich ein Persönlichkeitstest.
Der wissenschaftlichen Extragüteklasse.
Ein hochwissenschaftlicher Persönlichkeitstest. Ja.
Ist ein Boss.
Und was okay, ist das? Jasmina ist mehr so abstrakte.
Das ist eine Wurst.
Ist mehr so Brack oder Picasso bei Jasmina.
Wahnsinn.
Also ich löse mal auf. Also wenn das Schwein auf der oberen Hälfte des Blattes ist, heißt es, man ist positiv eingestellt und Optimist. Wenn es nach vorne schaut, ist man direkt. Man spielt gerne und weicht Diskussionen nicht aus. Dein schaut nach vorne, Jasmina.
Klar. Was heißt denn vorne im Sinne von links und rechts?
Deins würde ich jetzt mehr so seitlich, weil für mich ist vorne richtig frontal.
Ach so, okay, 3D-mäßig. Okay.
Also wenn ich sagen, bei dem Schwein ist eher eine Lernbehinderung attestiert. Kannst du mal zeigen?
Ich habe es eben schon gesagt, ich meine,
das sieht echt übel aus. Das war nicht gelogen.
Ja. Du hast ja nicht mal mitgemalt.
Du
darfst es analysieren natürlich. Ja. Wenn es wenige Details aufweist, man ist emotional.
Nee, faul, vor allem faul. Ich wollte mal kurz eins, jetzt habe ich es gesehen, gleich mal sehen. Auch ganz. Also das wirklich macht mir echt Sorgen. Es hat 2 Hörner. Wahnsinn. Also da würde ich sagen, mal zum Arzt gehen.
Na gut, dringend. Also wer jetzt mehr als 4 Beine gezeichnet hat, hat aber auch ein IQ-Problem, oder?
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht. Okay, letzte Auflösung noch zum Schwein. Ach so. Wer hat vergessen, ein Schwänzchen zu zeichnen? Weil der Schwanz des Schweines steht für die Qualität des Sexuallebens.
Zeig mal dein.
Weiß ich. Jasmina, 4 Kinder und das Schwein hat keinen Schwanz.
Doch, also, was ist da los?
Wirklich?
Das ist der Schwanz.
Jasmina, ja. Ursula von der Leyen hat 6 Kinder, du hast nur 4. Was ist bei dir schiefgelaufen?
Ursula kann sich die offensichtlich auch leisten. Jetzt, wo wir das ausgerechnet haben.
Du bezeichnest dich selber als Quattro-Milf.
Ja.
Ist das frauenfeindlich?
Ich finde es ziemlich ätzend, dass du mich gerade fragst, ob ich keine MILF bin. Wie kommst du darauf, dass ich keine MILF bin?
Du hast vor allen Dingen MILF sogar. Sie hat sogar MILF-Sandalen.
Nein, das ist nicht frauenfeindlich. Mom, I'd like to follow.
Mom, I'd like to follow heißt es. Du bist...
Was du schon wieder denkst.
Wirklich?
Ich war, mein Gott, Laura. Es war so schmutzig, die letzten Sendungen. Ja? Meine letzten Gäste haben mich verdorben.
Yes.
Du bist Autorin für Comedy, für Caroline Kebekus, für Ingmar Stadelmann. Du hast schon geroastet Felix Lobrecht. Du bist Mutter, Vierfachmutter. Und du hast dunkle Hautfarbe. Also du bietest ja Hatern mannigfaltige Möglichkeiten für Abscheulichkeiten. Wir arbeiten das mal ab. Wie oft wirst du als Mutter angefeindet?
Als Mutter dann, wenn ich öffentlich darüber rede. Wenn ich also nicht verheimliche, dass alles nicht immer Babypuder und Babyshower-Partys sind, sondern dass auch die Kotze weggewischt werden muss und dass ich da keinen Bock drauf habe. Dass ich nicht immer cool finde. Und dass es auch durchaus anstrengend sein kann, Mutter zu sein.
Und was drücken dir die Leute dann so für Sprüche? Also was musst du dir da so anhören?
Also das eines der krassesten Sachen war, du hast es ja erwähnt, ich habe auch eine Kolumne, so eine satirische Kolumne. Und es ist auch ausgezeichnet, das Magazin, da steht vorne drauf, Satire-Magazin. Und ich habe tatsächlich Anzeigen wegen dieser Kolumne bekommen, wegen Kindswohlgefährdung, weil ich die Kinder als Brut bezeichne oder sage, wir sind in Holland im Urlaub, dann kriegen die halt dieses Mal ein bisschen mehr Cookies, dann habe ich auch Ruhe. Das ist dann durchaus, da werde ich in meiner Rolle als Mutter schon ziemlich angezeigt worden.
Weil man den Witz nicht machen darf oder weil die nicht checken, dass das ein Witz ist?
Also sowohl als auch. Sie finden das als Frau und Mutter gehört sich das nicht.
Es ist fast so, egal wie man es macht, macht man es falsch, oder? Man ist immer so ein bisschen so ein Poster für Verurteilung. Also jeder nimmt sich ja auch das Recht raus, so ein bisschen zu kommentieren. Ich habe ja auch Kinder, also ich habe nur zwei Kinder. Aber jeder möchte irgendwie so gerne bewerten, wie man das macht.
Ja.
Und warum das Kind denn jetzt noch wach ist oder wenn man arbeitet, wer ist denn dann bei den Kindern, wenn du arbeitest? Das ist immer meine Lieblingsfrage, oder?
Ja, aber also hast du die Kollegen irgendwie jemals befragt im Interview, wo sind denn jetzt deine Kinder? Also das ist totaler Quatsch, das geht auch niemandem was an. Das ist ja meine Privatsache, wie ich das regel. Und ich glaube auch nicht, solange kein Kind gefährdet wird, dass irgendjemand das Recht hat, sich da irgendwie zu echauffieren oder einzugreifen.
Ja. Es ist ja auch immer so eine Kollision, ne? Dass die Leute auch meinen, ja, warum hat sie denn überhaupt Kinder, wenn sie es nicht liebt, nachts zu stillen und dabei noch irgendwie Holzspielzeuge zu googeln und dabei noch dem Mann zuzurufen, ich möchte noch mehr Kinder und dem Vierjährigen noch ein Gedicht dabei vorliest. Oder es sind so Erwartungen. Erlebst du das auch, diese Erwartung auch von anderen Müttern, weil du da auch gerade über die anderen Eltern gesprochen hast?
Ja, also es ist halt natürlich so, dass ich gefragt werde, warum vier Kinder? Und dann sage ich, ja, ich kann Langeweile schlecht ertragen. und dann passiert das. Die Leute haben natürlich irgendwie ihre Erwartungen. Ich habe auch Menschen um mich, die sich wahnsinnig viel Mühe um ihre Kinder geben und das Beste für ihre Kinder wollen und dann Holzspielzeug nachts googeln oder irgendwas. Versteht mich nicht falsch, ich finde das richtig gut, wenn ihr das macht. Aber ich kann und möchte das.
Es muss nicht für jeden richtig sein.
Ich kann dann andere Sachen mit meinen Kindern.
Wir haben dazu ein wunderschönes Spiel für uns beide als Mütter. Nämlich, ich bin ja Anwältin, deswegen heißt das Spiel Rabenmutter, die Anklage. Wir beide müssen sagen, ob wir schuldig sind oder nicht. Uns werden jetzt ein paar Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen. Leon schreibt mit,
ich bin der Schiri,
wie viele Rabenmutterpunkte wir sammeln beim Schuldigsein. Also du protokollierst bitte. Erster Vorwurf. Ich habe schon mal wunderschöne Kinderzeichnungen weggeschmissen. Ihr dürft alle mitmachen.
das sind vier Kinder. Wisst ihr was? Das ist ein Archiv.
Ich habe schon mal das Kind vor den Fernseher gesetzt, um Sex zu haben.
Wow.
Ich habe weniger als 2 Jahre gestillt. Wie bei vier Kindern. Ja, kein Wunder, dass du neue Brüste willst.
Diese Brüste wirklich verdient.
Du hast sie verdient.
Ich gönne sie dir.
Ich backe statt Dinkelvollkornmehl mit einer fertigen Backmischung.
Ich backe nicht.
Ich auch nicht. Das heißt, da kriegen wir keinen Punkt, da sind wir nicht schuldig. Wir sind gut, wir backen gar nicht.
Ich lasse
die Kinder kriegen nur Gurke und Salat.
Ich habe Freundinnen, die sind mega engagiert, die machen sowas für mich.
Ah, du hast Freunde, die für dich backen. Und jetzt die Killerfrage, die leider 10 extra Punkte gibt. Okay. Ich arbeite Teilzeit oder Gott bewahre Vollzeit? Okay, Leon, wir brauchen das Ergebnis, bitte.
Es ist sehr, sehr knapp, aber du bist definitiv die Rabenmutter Number One.
Oh mein Gott, ein mehr!
Nein, aber frei.
Oh je! Yeah. Aber ich glaube, na gut, wir haben beide aber mehr als einen Punkt. Deswegen ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Jasmina und Laura werden schuldig gesprochen und verurteilt zu 50 Tagessätzen a 20 veganen Rübli-Torten zum Schulfest. Ja, im Ernst, was macht dich in deinen Augen zu einer guten Mutter?
Ich bin einfach eine gute Mutter. Also da ist nicht viel bei. Ich höre meinen Kindern zu, ich liebe die, fertig.
Hast du irgendeine Botschaft an Mütter, die sich wegen sowas stressen oder die sagen, ich bin vielleicht zu helikopterig oder wie kann man es irgendwie
lächeln? Vielleicht erstmal schon mal mehr als ein Kind bekommen. Das macht echt wesentlich entspannter, falls da irgendwie was passiert, ist ja noch immer eins auf Reserve, ne? Also das ist vielleicht nicht so schlecht und ansonsten einfach irgendwie mal anfangen. Also wir sind ja jetzt in der Mutterrolle. Wir sind also in einer Situation, wo wir für andere Menschen da sind und sie vielleicht auch zu uns aufschaut. Vielleicht sollten wir irgendwann auch mal anfangen, das mit uns selbst zu tun, damit wir es glaubhaft verkaufen. Mhm. Ja.
Wie ist es denn, was trifft dich mehr, wenn du als Mutter angegriffen wirst oder wenn du rassistischen Attacken ausgeliefert bist?
Also solange die nicht physisch sind, beides nicht.
Trifft dich beides nicht?
Nein.
Aber du musst dir ja schon harten Tobak anhören auf Twitter.
Ja, aber ich bin so aufgewachsen. Also es ist ja nicht so, dass plötzlich Rassismus da ist. Oder plötzlich du bist eine Frau da ist und du entsprichst nicht den Ansprüchen, die die Welt an dich hat. Mhm. Sondern damit bin ich aufgewachsen. Damit sind wir Frauen aufgewachsen. Von daher ist es irgendwie eine eigene Entscheidung, ob ich mich verletzt fühlen möchte von jemand Fremdes oder nicht.
Aber gib mir mal ein Beispiel für Rassismus. Was sagen die Leute so? Was machen die oder wie reagieren sie? Wie oft passiert das?
Also es gab eine ganz nette Geschichte. Ich war beruflich in Leipzig und da war ich in einem ganz tollen Hotel und ich habe mich mega gefreut, weil ich noch nie im Spa war. Und gedacht, yes, das ist der Zeitpunkt. Langeweile. Auf Kommando. Bin also im Bikini und Bademantel in Leipzig in den Aufzug gestiegen und war eine Etage runter und steigt eine Mitgästin zu, akkurater Pagenkopf, Perlen, Ohrringe und so weiter und presst sich schon so mit ihrem Kulturbeutel in die hinterste Ecke des Aufzugs, guckt mich von oben bis unten an und fragt, ob ich zum Housekeeping-Service gehöre. Ich stand dort im Bademantel. Naja, ich habe dann geantwortet, ich habe gesagt, nein, ich gehöre zum Escort-Service für ihren Mann. Sie ist dann gegangen.
Ja, so darauf reagieren kann. Aber ich finde es, wenn du jetzt die Wahl hättest, du bist Gag-Autorin, lieber Escort-Service arbeiten oder für Mario Barth Gags schreiben?
Escort.
Ja, das habe ich mir gedacht. Es ist ja auch so, Hubertus, du engagierst dich auch gegen Rassismus. Du hast bei der Aktion Wir sind mehr mitgemacht. Jetzt hat man ja unserer Generation auch lange vorgeworfen, oh, ihr interessiert euch eigentlich nur für Selfies und Tinder. Das hat sich jetzt geändert durch Fridays for Future, durch Wir sind mehr. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Themen unserer Generation und was sind unwichtige Themen, mit denen wir uns aber trotzdem zu viel beschäftigen?
Ja, also ich glaube, Fridays for Future zeigt ja, dass gerade Umweltschutz und auch so Nachhaltigkeit und bewusster Konsum und vegan leben, plastikfrei leben und so weiter und so fort, dass das ja ein sehr großes Thema geworden ist und auch sehr viel, keine Ahnung, neue Märkte entstehen, neue Produkte entstehen, sehr viele neue Initiativen entstehen, die echt alle auf ein gutes Ziel hinarbeiten, weil es ja politisch eben noch nicht so angepackt wurde, sagen wir jetzt mal Klimaschutz oder so. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Also wenn ich jetzt bei Fridays for Future auf die Demo gehe, dann oder, keine Ahnung, in die Klasse gehe, wenn sie dann am Donnerstag noch in der Schule sind, da werden sich wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Viertel der Klasse sehr bewusst mit Klimaschutz und sowas auseinandersetzen. und drei Viertel vielleicht nicht. Oder vielleicht ist es auch Hälfte, Hälfte. Also ich glaube so, dass dieses ganze Ding von Social Media und Konsum und diese Reizüberflutung, in der man ist und ständig irgendwelchen neuen gesetzten Reizen hinterherrennt, das ist ja trotzdem noch da. Also kann man sich ja auch schwer von komplett freisprechen.
Du hast eine Doku gemacht, die auch mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.
Ach so, ja, das war eigentlich so, dass ich gemerkt habe, so, das macht mich jetzt irgendwie nicht so glücklich. Mein Lebenstraum Sportreporter, den streiche ich jetzt mal, weil offensichtlich geht's mir jetzt mit 23 nicht so gut damit, obwohl ich weit gekommen bin. Und habe erstmal gekündigt und schau, bin nach Hause nach Köln gezogen, also wieder in meine Heimatstadt Köln gezogen und habe erstmal nichts gemacht. So ein paar Monate. Also ich habe
also die Langeweile von Leon.
Die Langeweile, ja genau. Ja.
Also war es denn langweilig?
Nee, war ja super geil. Ja. Das war ja auch das bewusste Ziel. Ich habe mich für einen Master eingeschrieben, Master Germanistik. Mhm. Weißt du, dass die Eltern auch sagen, ach, der Junge macht ja noch was Ordentliches. Bin nie hingegangen, hatte endlich Studentenleben, geschwänzt, ohne Ende, gekifft wie ein Bagger, geil, gelesen, all das gelesen, was ich nicht mehr konnte und irgendwie Filme geguckt und Nachrichten geguckt und Dokus geguckt und was weiß ich. Und dann war halt Syrien gerade sehr akut, 2013 ging es ja los und dann war die Diskussion, ja, geht man da jetzt rein, geht man da nicht rein, was ist mit Assad und so weiter. Und dann kann ich aber aus der Studienzeit eine Kommilitonin, deren Familie so eine Spendenaktion gemacht hat. Und ich dachte, geil, da könnte ich ja mit hin und mir das wirklich vor Ort angucken. Und drehen und schneiden und so weiter hatte ich ja beim Sportfernsehen quasi gelernt. Mhm. Hab dann gesagt, komm, Kamera holen und los. End of story.
Und dann war das dein wichtigster Film eigentlich. Oder ja, was war dein wichtigster? Ja. Aber es war so der Einstieg in eine sehr, sag ich mal, seriöse, politische, dokumentarfilmerische Leidenschaft, was du jetzt auch weiter machst. Für dein Y-Kollektiv machst du ja nicht nur, hast du nicht nur Syrien gemacht, sondern du hast so unbequeme Themen wie Berührungsängste mit Menschen mit Behinderung. Du machst Depressionen, Alkoholismus.
Also der Film ist so aufgebaut, ich gehe mit einer der Kollegin Gülserin Ölçim, schöne Grüße, ist gerade nach Washington gezogen. Mit der gehe ich los, die trinkt gar nicht. Ich trinke, sind wir am Ballermann und wie ist das so als Trinker, als Nichttrinker, treffen verschiedene Leute. Und am Schluss, so dramaturgisch, sagt sie so, du musst jetzt zur Suchtberatung, weil ist ja alles so. Also bin ich zu so einer Caritas-Suchtberatung gegangen. Kann jeder hingehen, kostet nichts, gehst einfach hin. Das ist halt ungefähr so auf dem MPU-Level. Also wer sich hier vielleicht mit MPU, Führerscheinverlust und so weiter, diesen psychologischen Test da auskennt, weiß Bescheid. Und der fragt mich halt, also die Sachen, die dafür gesorgt haben, dass ich ein Alkoholproblem habe und brauche, sind.
Das interessiert mich.
Jeder mal mitmachen, ja, vielleicht auch so mit einem Handzeichen wie eben. Trinken Sie manchmal mehr, als Sie wollten?
Klar.
Okay. Waren Sie schon mal verkatert in den letzten 3 Monaten? Ja, klar. Vergessen Sie manchmal, wie viel Sie getrunken haben? Und können Sie manchmal mit dem Trinken nicht mehr aufhören? Nur unter dem Motto,
ich weiß gar nicht, wovon die sprechen.
Ja. Und da hätte man einfach nur, da habe ich mich so geärgert, weil ich hätte nur diese Fragen kollagieren müssen, dass der Zuschauer halt denkt so, ja, scheiße, ich bin auch Alki.
Aber ist das
und jetzt komme ich hier in eine Sendung rein, hier, da sitzt da der Alki. Immer.
Nein, was daran interessant ist, dass man da eben sich auch schnell einredet, so ja, das ist nur eine Phase oder jo. Also ich habe das auch schon gehabt, dass du beim Arzt bist und dann musst du das immer ankreuzen, wie viel Gläser trinken sie pro Woche und man ist so erschrocken und denkt so, ist das jetzt schon Alkoholismus, aber hast du danach irgendwelche Konsequenzen für dich gezogen, hast du irgendwie gesagt, ich muss was ändern?
Warum sollte ich jetzt aufhören, am Wochenende in eine Kneipe zu gehen?
Aber
weißt du? Also zum Beispiel bei der MPU haben wir ja eben schon drüber geredet. Wenn du einen Führerschein verlierst, bin ich einmal durch die MPU gerasselt, weil ich gesagt habe, ja klar, am Wochenende gehe ich feiern und keine Ahnung, so mache ich halt. Ja, was trinken sie da? Longdrinks, auch harten Alkohol, auch kurze? Ja, auch kurze, normal, ich gehe feiern. durchgefallen, dann bin ich zu so einer MPU-Vorbereitung, wo sie dich quasi vorbereiten, wie du diesen Psychotest bestehst.
Ach so, du musst noch so ein Tutorial dafür
machen. Da machst du das Tutorial für ein Schweinegeld, ja? Und dann sagt die Frau mir, hören Sie mal, Herr Koch, ist egal, wie viel Sie trinken, scheißegal. Sie müssen sagen, Sie trinken 1 bis 2 Mal im Monat 1 bis 2 Bier. Und da habe ich gesagt,
da schreit schon einer.
Da habe ich gesagt, hey, Moment mal, wer soll mir das denn glauben? So, jede Bar ist voll, junge Leute saufen überall, Wodka, Dings, Bums, das ist reine Seele, alles super fresh, überall ist Alkohol. Das glaubt mir doch keiner. Doch, doch, sagen Sie das. Ich sitze in der MPU, ich soll es jetzt nicht erzählen, sonst verstehe ich die nächste nicht. Alter.
Kommt die nächste
Scheiß dann noch? Drauf, egal. Die Wahrheit kann niemanden beleidigen. Ich sitze in der MPU und sage, ja, ich trinke mal, wenn ich zum Konzert gehe, einmal im Monat gehe ich zum Konzert vielleicht oder mein Stadion, trinke ich so 1, 2 Bier.
Ja, kleine oder große? Nee, ach Quatsch, kleine auf jeden Fall.
Die, oh Mensch, das ist ja super, alles klar, bestanden, klasse.
Guter Tipp, kleiner Lifehack für unser Publikum.
Ja. Ach so, ey, und genau, du bist ja Psychologe. Diese MPU, da musst du mal ran, Junge.
Ja, das war ja Politiker.
Das MPU-Game, das musst du mal auf.
Das musst du aufgeben.
Aber dann jetzt, machst du diese ganzen Filme auch die, mit diesen Berührungsängsten, wie du auch selber sagst, ich bin so awkward und warum kann ich nicht den zum Tanzen auffordern, den Rollstuhlfahrer?
Berührungsängste, glaube ich, ist immer, weil so der größte Feind des Menschen ist ja der Mensch. Denke ich mal, also ich glaube, jeder hat Angst, so, wie finden das jetzt die anderen und das sieht vielleicht peinlich aus. Und gerade wenn du in so einer Disco mit Behinderten bist, dann denkst du dir irgendwie so, mache ich jetzt irgendwas falsch oder keine Ahnung und weiß ich nicht. Und nachher gehst du da raus und denkst dir so, Digga, wie dumm bist du eigentlich? So, keine Ahnung, die haben da alle Spaß des
Lebens. Du ärgerst dich so über dich.
Du ärgerst dich so, weil die.
Du bist halt extrem ehrlich, ne?
Wie meinst du?
Du bist extrem ehrlich in dem Moment. Indem du deine, das ist ja in dem Moment deine Schwäche, die du da offenbarst.
Ja.
Und ich glaube, dass deine Schwäche da in dem Fall ja etwas ist, das viele nachvollziehen können.
Ja, genau. Das ich habe ja nicht von mir
ähnlich gesehen. Wie, genau, ist ja ähnlich wie mit dem Rassismus und Menschen einfach Angst vor mir, meiner Hautfarbe haben. Und ich finde das wahnsinnig mutig, dass du da so ehrlich bist.
Ja, ich finde aber, aber das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Nein, das ist kein Applaus wert, weil... Guck mal, ein bisschen bei dieser Party in der Sichtung quasi von dem, was da so in der Disco so abging. Und ich sehe mich selbst und denke so, Junge, ich bin wirklich so ein Bauer. Ich bin so ein Tramp. Oh mein Gott, das ist so peinlich. So peinlich. Und dann denke ich mir aber, okay, jeder, der jetzt mit mir in der Sichtung ist und lacht und so, und was hättet ihr denn gemacht? Ja, mir ging es genauso.
Ja, eben, und ich denke mal so, die Sachen, so sympathisch. Man hat halt diese Schwächen und Makel. Und man verhält sich manchmal irgendwie blöd und töricht und unbeholfen. Und das ist doch... Es ist doch schön,
dazu zu stehen. Die Lehre sollte ja eigentlich nicht sein, ich bin genauso wie der Bauer, der da jetzt nicht irgendwie so verhält, sondern die Lehre sollte ja sein,
mach es
stimmt,
anders.
Das ist ja komplett unnötig.
Aber du spiegelst es in dem Moment, ne?
Ja, du spiegelst uns, du hältst uns den Spiegel vor in dem Moment und das ist gut. Stimmt. Jetzt ist es aber so, du machst ja nicht nur preisgekrönte Filme und so weiter, du bist auch noch Sandwich-Artist.
Ganzes oder ein halbes?
Wie machst du, was muss auf die beste Stulle drauf?
Ja, also wenn wir von dem Fast-Food-Sandwich-Ding reden, bei dem ich da gearbeitet habe, das ist ganz wichtig. Das Wichtigste ist der Hinge-Cut. Das sagt dieses Unternehmen so, das ist der extra Wort, Hinge-Cut, wie man das Brot aufschneidet. Und wenn ihr mal in so einen Laden reingeht, werdet ihr feststellen, manche machen einfach, ich schneide halt auf wie eine Stulle.
Ja.
Das fällt nachher alles raus, das ist eine Gekleckerei mit der Soße, ist einfach nur eine Scheiße. Oder du machst das ordentlich, dass du den Schnitt so oben machst, weil dann kannst du es einfach zuklappen und fällt nichts raus. Und wenn die Leute das verkacken, einmal habe ich gesagt, nee, Digga, bitte mach das mal neu. Einmal.
Wir möchten jetzt nicht schneiden und auch nichts essen, aber wir möchten ein letztes Spiel spielen mit Getränken. Komm bitte mit an die Bar. Wow. Es gibt alkoholische und nicht alkoholische Getränke.
Super. Das ist ja ganz fantastisch.
Jasmina, wir als Mütter trinken natürlich nur Algensaft, ne? Ist ja klar, normalerweise.
Natürlich.
Wir können auch ohne Alkohol lustig sein, aber heute gehen wir auf Nummer sicher. Also wir müssen auch nicht trinken. Wir werden jetzt nämlich ein Fragespiel spielen.
Warte mal, ein Trinkspiel ohne Trinken ist doch
total entweder oder, ihr könnt auch die Frage beantworten. Hubertus, da bist du. Lieber eine Reportage über Sommerhaus der Stars oder selbst ins Dschungelcamp gehen? Oder trinken?
Dschungelcamp auf jeden Fall. Wie geil ist das denn bitte? So, wenn du da wirklich bist und das ist real und du kannst die alle mit Scheiße vorlabern und irgendwie
fragen. Hier ist die Bewerbung.
Es wird voll geil.
Wir haben einen Kandidaten gefunden. Leon, eine Million und dafür mit dem Wendler auf Tour gehen oder arm und dafür Urlaub mit Scarlett Johansson?
Den natürlich. Also das mit
Scarlett. Das zweite?
Ja. Aber auch nur, weil der Wendler so beschissen ist.
Bei Hasselhoff hättest du mit dir reden lassen, oder wie?
Nee, finde ich auch scheiße.
Ja, ich war da 60 Mal.
Ja. Jasmina, nie mehr Kinder abgeben können oder Trump als Babysitter?
Warte mal. Nie mehr Kinder abgeben können?
Oder Trump als Babysitter?
Ja, ich komme, ist egal. Bin halt,
also ich komm, ich trinke auch einen mit. Weiß auch immer. Komm, wir nehmen mal so einen.
Also ich würde Trump dann... Alkohol. Aber dann macht er wenigstens keinen Mist. Ne, dann ist er abgelenkt, oder?
Sehr gut.
Guck mal,
eine
für die
gute
Welt.
Maßnahme.
Für die Welt.
Letzte Frage an alle. Reich und hässlich oder schön und arm?
Reich und hässlich.
Ich will jetzt eigentlich nur saufen.
Und arm. Schön und... Schön und arm, ja, alles, alles
schön beim Alten. Arm, schön ja. und arm.
Gut, da sind wir alle.
Darauf trinken wir ein.
Jawohl.
Deine Million ist auch weg. Vor allen Dingen nehmt es als Kompliment, weil ich trinke eigentlich nur mit Menschen, die ich mag. Bei allen anderen trinke ich vorher. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr wart tolle Gäste. Prost!
Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek.